Diese Gedanken heute, die ich euch weitergeben möchte, haben sie aus einem Erlebnis entwickelt, das wir beide gemeinsam gehabt haben, meine Frau und ich. Und vorher, bevor ich auf dieses Erlebnis dann einmal kurz eingehen werde, möchte ich zwei Verse lesen, und zwar aus Hebräer 10, die Verse 35 und 36. Die Verse 35 und 36. Da heißt es: Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Unser Sohn ist ja seit August nicht mehr hier, der Philipp, mit seiner Familie. Sie sind Mitte August wieder nach einer achtjährigen Pause, wenn man so sagen will, relativ lange Pause hier in Österreich, bei uns im Haus, sind sie zurückgekehrt in die USA, um dort an einer Bibelschule mitzuarbeiten. Und ich habe gerade bei diesen Aufnahmen da sehr schöne Bilder gesehen von Chile, die haben mich ein bisschen erinnert an Colorado, wo der Philipp ist. Und was uns besonders geschmerzt hat, war natürlich, dass die zwei Kleinen mitgegangen sind, die damals dreijährige Ella und der fünfjährige Liam, in der Zwischenzeit 4 und 6, sind älter geworden. Und unser Plan war überhaupt nicht, sehr rasch sie zu besuchen. Also wir haben uns das ungefähr so vorgestellt, jetzt kommen sie dann wieder mal auf Besuch im Mai, das steht übrigens fest, dass sie da kommen werden. Und wir werden dann auch einmal rüberfahren, schauen, wo sie wohnen, wobei wir dies dort ein bisschen kennen, weil wir schon mal dort waren, wie der Philipp selbst an dieser Bibelschule war. Aber schon nach 2 Monaten war die Sehnsucht so intensiv und der Ruf so stark aus Colorado, dass wir kommen sollen, dass wir schon 3 Monate später drüben waren. Und wir sind dann im November, Mitte November, sind wir dann nach Denver geflogen und haben dann dort eine sehr intensive Zeit mit Philipp und seiner Familie verbracht, vor allem auch mit den Kindern. Wir haben uns wirklich nur mit der Familie aufgehalten, keine größeren Reisen gemacht alleine, sondern wir haben uns wirklich sehr viel Zeit für die Familie genommen. Und vor allem hat mich da ein Bild so erinnert von Chile, von diesem Video, dieser tiefblaue Himmel. Und dort, wo der Philipp ist, mit seiner Familie, dort, wo diese Bibelschule ist, von den Fackelträgern, in Timberline bzw. Fraser Winterpark, so ungefähr knapp 2 Stunden von Denver weg. Dort ist auch äußerst dünn besiedelt. Also da gibt es ganz wenige Bewohner und daher auch wenig Lichtverschmutzung. Und es ist unglaublich, wie blau dort der Himmel ist und wie kontrastreich die Landschaft, der Himmel, die Berge, die 4000er, dort sind ja viele, viele Berge, 4000 Meter hoch. Der Philipp selbst lebt auf 2600 Meter. Dort ist relativ hoch, wohnt man dort. Die Baumgrenze liegt bei 3000 Metern. Also es ist einfach ganz anders als bei uns da. Aber da haben wir auch so einen tiefblauen Himmel gesehen. Und der Philipp schickt immer wieder Bilder, wo das auch so stark herauskommt. Und dann gibt es wieder mal Schnee, jetzt natürlich speziell im Winter, in rauen Mengen. Und dann ist es vorbei. Und dann ist wieder tiefblauer Himmel. Und wir waren also sehr beeindruckt von dem Land dort, von diesem Bundesstaat und haben dort eine sehr gute Zeit miteinander verbracht. Und dann war es soweit, es hat eh wieder geschmerzt natürlich, dass zum Heimfahren worden ist. Nach 3 Wochen mussten wir wieder aufbrechen. Und dann hat es da Probleme gegeben. Anfang Dezember in München war der Flughafen tagelang gesperrt, nicht wegen Streiks, momentan haben wir eher die Streiks, damals war es der Schnee. Und so konnte dieses Flugzeug, das für uns auch bestimmt war, konnte das nicht wegfliegen in Denver, und weil es eben in München nicht landen konnte. Und dann hat sich halt der Rückflug um etwas mehr als einen Tag verschoben. Und dann war es aber endlich soweit, und wir wussten, dass diese eine Maschine wahrscheinlich oder sicher die erste ist, die über den Atlantik fliegt und die erste, die in München wieder angenommen wird. Und das Flugzeug war durch verschiedene Umbuchungen randvoll. Hätte es Stehplätze gegeben, wären wahrscheinlich die Leute auch gestanden in diesem Flugzeug. Und dann endlich nach Umbuchen und Zeitverschiebungen und derlei mehr sitzt mein Flugzeug, finster war es schon am Abend, und dann haben wir uns gedacht, naja, es geht gar nichts weiter, die Leute sitzen alle, die Dinger sind alle zu, da die Überkopfgepäcksflächen, und es geht nichts weiter. Und dann meldet sich der Kapitän, ein Amerikaner, es war ein amerikanisches Flugzeug, meldet sich der über den Bordlautsprecher und informiert, dass es jetzt, wo wir endlich sitzen und jetzt, wo die Bahn frei wäre, dass es Probleme mit dem Flugzeug gibt. Und er hat gesagt, es gibt Probleme in der Verständigung zwischen Computer und der Technik, dem Leitwerk und allem, was da so anfällt. Und dann hat er gesagt, und daher muss er den Computer neu starten. Und was das Besondere ist bei dem Computer neu starten, es wird ganz finster. Er hat gesagt, es wird ganz finster werden im Flugzeug. Und das war schon sehr merkwürdig. Draußen findest du außer die paar Lichter, die man vom Flughafen gesehen hat. Und auf einmal wird es im Flugzeug ganz finster. Und er hat gesagt, er war sehr ruhig und gelassen, hat er gesagt, ein paar Minuten ist dann finster. Und es waren nicht ein paar Minuten, es hat schon ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis dann allmählich, dann ist ein Flackern gekommen, dann war nichts, und dann hat sich das ein bisschen verstärkt, und mühsam ist das also in Gang gekommen, diese Bordtechnik. Und dann auf einmal, habe ich noch nie erlebt, und ich war verwandtschaftsbedingt bald 20 Mal drüben in Amerika, habe viele Flüge nach Amerika hinter mich gebracht, und ich habe das noch nie erlebt. Dann sind auf einmal Leute nervös geworden. Das erlebt man vielleicht gerade einmal noch, aber dann sind Leute aufgestanden, sind zu ihrem Handgepäck gegangen, haben das genommen und haben, wir waren ja noch am Flughafengebäude angedockt, haben das Flugzeug verlassen. Und das hat man dann alles gehört, was halt so gesprochen wird, dass solche Leute nicht aufgehalten werden dürfen, denen muss man den Weg freimachen, solange das Flugzeug dort steht. Und ich weiß, es waren 7, 8 Leute, die fluchtartig das Flugzeug verlassen haben und nicht mitgeflogen sind. Und meine Frau, die sich sonst gar nicht fürcht, ist auch ein bisschen unruhig geworden und hat gesagt, naja, es ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Und wenn dann noch Leute das Flugzeug verlassen, und wenn dann noch das Gepäck von diesen Leuten aus dem Bauch unten wieder herausgeholt werden muss. Also es ist da einiges an Zeit vergangen, und dann hat der Kapitän ein bisschen die Geduld verloren, nachdem endlich die Maschine intakt war, hat er gesagt, wer jetzt noch raus will, allerletzte Gelegenheit, dann geht's los. Und dann ist es wirklich losgegangen, und man ist ein bisschen unsicher. Na, hoffentlich hebt er ab und hoffentlich bleibt er oben. Und hoffentlich gibt es kein Problem bei diesem bei dem 10-stündigen Flug. Und da ist man dann, und es hat kein Problem gegeben, ihr seht, wir sind da unverletzt. Und dann ist mir nach und nach dieser Vers hier in den Sinn gekommen, den wir gerade einleitend gelesen haben: Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Was war die Belohnung? Wir haben das Ziel erreicht. Die anderen haben das Ziel nicht erreicht. Ich weiß es nicht, wie und wann die dann geflogen sind und nachgeflogen sind. Wir haben dem Kapitän, der derartig ruhig und gelassen war, kann man vorstellen, Gott ist in vielen Lebenssituationen von uns auch viel ruhiger und gelassener, als wir es sind. Und der war so ruhig und so gelassen. Und wie dann das Licht hell gebrannt hat im Innenraum des Flugzeugs, dann hat er nur dazu gesagt, aus der Bibel ein Zitat: Und der Kapitän sprach, es werde Licht. Und dann ist es also losgegangen und wir sind völlig problemlos dann in München gelandet und angekommen und nach Hause gekommen. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Schenken wir unserem Lebenskapitän das Vertrauen. Das volle Vertrauen. Er wäre nämlich nicht gestartet, wir haben ja in der Zwischenzeit das Privileg in der Freikirche mit seinem Piloten seit einem Dreivierteljahr ungefähr, den habe ich dann gefragt, wie wir angekommen sind, der hat mir dann gesagt, es gibt immer zwei Computersysteme. Also das ist nicht so, dass das Flugzeug von einem Computersystem abhängig ist, aber er darf nicht starten, wenn nicht beide Computersysteme intakt sind. Und mich hat das einfach beeindruckt, wenn nicht fasziniert, mit welcher Ruhe dieser Mann, leider hat man nicht gesehen, sieht man meistens nicht bei solchen Flügen, aber er war äußerst gelassen und sehr, sehr beruhigend ist er da mit seinen knapp 300 Leuten oder wie viele da im Flugzeug waren, umgegangen. Und mir hat das wirklich so beschäftigt und mir ist dann dieser Vers eingefallen: Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und ich habe mich dann also gefragt, gerade auch wieder, jetzt liegt ja das schon ein paar Monate zurück, schon ein bisschen Abstand da, habe ich mich wieder gefragt, zu welchen gehören wir, zu welchen Menschen gehören wir? Gehören wir zu denen, die zurückweichen und das Ziel nicht erreichen? Oder gehören wir zu denen, die glauben, die Gott vertrauen, an Gott festhalten und das Ziel erreichen? Eine Frage an uns alle, an mich, an uns alle: Wo stehen wir? Wo sind wir? Da gibt es ein Ereignis in der Bibel, das eine ähnliche Situation schildert. Nicht gleich, aber eine ähnliche Situation, wie wir sie erlebt haben. Und da möchte ich einige Verse lesen aus Markus 4, von Vers 35 bis 41. Da heißt es: Und an demselben Tag des Abends sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren über den See Genezareth. Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Schiff war, und es waren noch andere Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, ein großer Sturm erhob sich, Und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff schon voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf dem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr denn keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Eine gewaltige Situation, die sich hier zugetragen hat, weniger mit Computer und Technik, mehr mit Naturgewalten. Jesus hat hier gepredigt, vor vielen Menschen gepredigt, und irgendwo hat auch er Ruhe und Stille gebraucht. Und er hat dann zu den Jüngern gesagt: Jetzt fahren wir, jetzt lassen wir die Leute mal hinten, jetzt fahren wir los über den See Genezareth. Und er ist auch sofort, trotz dieser unruhigen See, ist er eingeschlafen. Trotz eines gewaltigen Sturms, der aufgekommen ist, trotz hoher Wellen, und das Schiff war schon voll mit Wasser, nahe am Untergehen, und Jesus schläft. Kann man eigentlich nicht begreifen. Mir ist einmal passiert, da hat mir jemand fast genötigt, einmal einen Tag mit einem Segelboot mitzufahren. Da war kaum ein Seegang. Irgendwo da in Kroatien war das. Und da habe ich einen Fehler gemacht, als völlig ungeübter Passagier und unerfahrener Passagier, dass ich kurz unter Deck gegangen bin und mir eingeschmiert habe, dass ich keinen Sonnenbrand, man kriegt das so leicht an, Sonnenbrand.
Okay.
Ja, Robert, mein Lieber. Da musst du vorsorgen. Das tut weh, wenn du dann Sonnenbrand hast.
Ja, auch
nicht, ne? Nein, das ist nicht lustig. Und dann bin ich raufgekommen, mir war so schlecht, weil ich da unten das gemacht habe. Ich habe mich den ganzen Tag, weiß ich nicht, waren es 4, 5, 6 Stunden, die ich unterwegs war, ich habe mich nie mehr erholt. Am nächsten Tag, allmählich, bin ich wieder einigermaßen fit gewesen. Und Jesus schläft hier bei höchstem Wellengang, wo das Schiff fast voll ist mit Wasser. Er schläft. Und ich habe mich dann gefragt, wie ich das da gelesen habe: Welche Wellen schlagen in unser Lebensschiff? Ist mir dann so bewusst geworden, bei dieser Stelle hier, welche Wellen schlagen in unser Lebensschiff, die uns Sorgen bereiten, die uns Angst machen? Ist es Krankheit? Physische Krankheit? Vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit? Vielleicht eine chronische Krankheit, wo man weiß, das wird nach menschlichen Ermessen nicht mehr anders, und die Beschwerden, die permanenten Beschwerden, sind alles andere als leicht zu ertragen. Ist es vielleicht eine unheilbare Krankheit? Wellen, die in unser Lebensschiff hineinschlagen. Psychische Krankheit, Depression. Mir beschäftigt es sehr, nicht nur weil unsere älteste Tochter Psychiaterin ist, sondern ganz allgemein, man muss sich einmal vorstellen, vor 40 Jahren hat es nur eine Psychiatrie gegeben in Oberösterreich, die war in Linz. In der Zwischenzeit ist die Psychiatrie im Völkerbrucker Krankenhaus mit 60 Betten die zweitgrößte Abteilung des Krankenhauses. Also dieses Thema Depression hat ganz massiv um sich gegriffen. Und wir dürfen nicht meinen, dass wir Christen davon gänzlich verschont bleiben. Und dass uns das nicht treffen kann und dass das nicht auch zu einer Welle wird, die in unser Leben hineinschwappt. Ich denke, es ist ganz wichtig, uns dessen immer bewusst zu sein, auch in entsprechender Wertschätzung mit solchen Leuten umzugehen und vielleicht auch mit uns selbst umzugehen, wenn ein solches Problem einer Depression auch in unserem Leben auftritt. Ich weiß nicht, ob vielleicht materieller Mangel, Schulden, Arbeitslosigkeit etwas ist, was in unser Lebensschiff hineinschwappt. In unserer Siedlung wurde in den letzten Jahren sehr viel gebaut und unser Weg in die Stadt und wieder heim führt immer an so neu gebauten Häusern vorbei, eine Reihe von Häusern. Und meine Frau und ich sagen dann immer, wie wird es denen gehen? Wie wird es denen gehen? Da gibt es natürlich den einen oder anderen, der keine Schulden hat. Aber es gibt, oder es ist Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit mit Fremdgeld, mit Darlehen Häuser baut. Und jetzt haben wir das Problem mit den Zinsen. Auf einmal sind die Schulden, die Rückzahlungsraten viel teurer, als sie es noch vor 2 Jahren waren. Und dann kommt vielleicht noch Arbeitslosigkeit dazu, wenn hohe Wellen, die in unser Lebensschiff hineinschwappen. Streit in der Familie. Ich zähle jetzt da nur so beispielhaft ein paar Dinge auf, die mir so in den Sinn gekommen sind. Bezüglich Krisen, die auch wir als Christen und als Gotteskinder haben können. Streit in der Familie. Man würde immer meinen, und da ist mir erst in den letzten Jahren so zunehmend sind mir die Augen aufgegangen, das gibt es doch gar nicht unter Christen. Das kann doch gar nicht sein. Und trotzdem gibt es. Man geht aneinander vorbei. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Man trägt offen Konflikte aus. Und es wird zunehmend zu einer Belastung. Meinungsverschiedenheiten auch in der Gemeinde. Ich meine, es ist da speziell immer mit Corona, ich habe erst da wieder mal eine Predigt gehört, der hat das auch wieder erwähnt. Natürlich, mit Corona hat es verschiedene Ansichten gegeben, aber ich denke, dass, und natürlich hat es dadurch bedingt auch Meinungsverschiedenheiten gegeben, und da oder dort auch eine Gemeindespaltung gegeben, aber ich denke, dass das nicht nur das zu Meinungsverschiedenheiten in einer Gemeinde führen kann. Es gibt auch andere Dinge, lehrmäßig, persönliche Animositäten, wie das Wort so schön heißt, die zu Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde führen können. Gescheiterte Beziehungen, auch das nimmt immer mehr Platz ein, auch unter den Christen. Gescheiterte Beziehungen in der Familie, gescheiterte Beziehungen zu Mitmenschen, vielleicht auch in unserem persönlichen Umfeld, nicht nur in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, der Schule. Sorgen um Angehörige. Jetzt höre ich auf mit dieser Aufzählung, ihr könnt euch das selber noch ergänzen. Diese Wellen, die so bedrohlich auf uns zukommen, sich auf uns zuwälzen oder schon Platz gegriffen haben in unserem Lebensschiff. Und all diese Wellen kann man zusammenfassen in dem einen Wort Angst. Angst bestimmt, dominiert häufig unser Leben. So wie auch bei den Jüngern hier. Die Jünger haben die tollsten Dinge erlebt von Jesus, mit Jesus. Und im nächsten Moment haben sie schon wieder die größten Zweifel gehabt und haben schon wieder Angst gehabt. Große Angst, Existenzangst. Und dann ist mir bewusst geworden, wie ausdrücklich uns Jesus vermittelt, dass er weiß, dass wir Angst haben. Er vermittelt uns das ausdrücklich. Es gibt einen Vers hier, der mir da speziell eingefallen ist. Da heißt es in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist ganz was Normales, dass wir Angst haben. Ihr habt Angst. Jesus sagt uns das. Wir haben Angst. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist für einen Menschen, der fehlerhaft, sündig ist, schwach ist, etwas ganz Normales, dass er Angst hat. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich, Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Das Schiff scheint voll und droht unterzugehen. Ich drohe unterzugehen. Ich kenne keine persönlichen Geschichten jetzt oder persönlichen. Ich kann nicht in euer Innerstes hineinschauen, wie es euch geht, welche Gefühle ihr zurzeit gerade habt. Aber wie oft ist das so, dass wir glauben, ich gehe unter. Und Jesus schläft und wird nicht wach. Wie kann man bei diesem Sturm und bei diesen Stürmen, die wir erleben, wie kann man da nur schlafen? Jesus hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende, an der Weltende. Matthäus 28, 20. Was hilft uns das? Was hilft uns diese Zusage, wenn er bei uns ist, wenn er da ist und nach unseren Gefühlen, nach unseren Empfindungen schläft er? Wenn er die Wellen, den Sturm und unsere Verzweiflung scheinbar nicht wahrnimmt. Was machen die Jünger? Und sie machen eigentlich das einzig Richtige. Und wir sollten das auch tun. Die Jünger helfen nach. sie halten das nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wo es hingeht, was in den nächsten Minuten oder Tagen oder Wochen geschieht. Sie helfen nach, sie wecken ihn auf. Und da passiert etwas ganz Wunderbares. Seine Allmacht bricht durch und stillt den Sturm. Was seid ihr so furchtsam, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr kein Vertrauen? Und damit kommen wir zu dem Vers zurück, den wir einleitend gelesen haben. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Weckt Jesus auf, wirkt auf ihn ein, betet zu ihm, ruft zu ihm. Aber macht es nicht. Werft euer Vertrauen nicht weg. Und das rufe ich uns zu. Mir genauso. Wie oft, jetzt ist es immer wieder mal, mit zunehmendem Alter schlaft man nicht mehr so gut. Wir zwar wissen das, schon weil wir auch nicht mehr die Allerjüngsten sind. Und das ist für mich die schlechteste Zeit von den 24 Stunden, die er Tag hat. Wenn ich zwei Stunden Woche im Bett liege. Es ist wirklich eine schlechte Zeit. Da denke ich mir, ich schaffe nicht die Predigt heute, ich will da das heute eigentlich nicht, ich will nicht predigen und das geht mir alles, und das ist nein, das war heute. Morgen ist schon wieder was anderes, man, was wird mit den Kindern sein, was macht der gerade? Eine ganz schlechte Zeit. Jesus ruft uns zu, eindringlichst. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Und ich möchte wirklich um euch werben. Um euer Vertrauen nicht in mich, sondern in Jesus Christus. Er kennt unsere Lebensstürme. Er kennt diese Wellen, die in unser Lebensschiff hereinschwappen. Er kennt die Ängste und die Überangst, dass wir untergehen werden. Er kennt das. Das Ziel war bereit. Unser Lebensziel, die ewige Herrlichkeit, ist bereit. Lasst uns unser Vertrauen nicht wegwerfen. Auch wenn der Weg dorthin in die Ewigkeit manche und manchmal auch tiefe Schlaglöcher hat. Auch wenn Wellen in unser Lebensschiff hereinschlagen, Jesus ist allmächtig und allgegenwärtig. Unsere Zeit steht in seinen Händen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und noch eines zur Verstärkung dieser Allmacht und dieser Allgegenwart. Darüber haben ja die Jünger gestaunt. Die waren fassungslos. Jesus steht auf und sagt, Schluss. Der Sturm muss weichen. Der See muss ruhig werden. Der See muss glatt werden. Jesus ist allmächtig und allgegenwärtig. werfet euer Vertrauen nicht weg. Und Geduld brauchen wir manchmal auch. Das ist nicht immer so. Da auf dem See Genezareth war das ein bisschen so, Jesus steht auf und schaut den Sturm auf, erledigt. Aber wir wissen genau, anhand der Beispiele, auch die ich aufgezählt habe, wie viele Lebensstürme und Wellen es gibt in unserem Leben, die einfach nicht weniger werden, die uns schwächen, die uns das Leben, unser Glaubensleben auch schwer machen. Trotzdem werfen wir und wollen wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank dafür, dass du allmächtig, allgegenwärtig, allwissend bist. Niemand, kein Mensch kann einen Sturm stillen. Kein Mensch kann eine stürmische See beruhigen. Das kannst nur du. Und du bist derjenige, wie wunderbar ist das, der unser Vater ist, der für seine Kinder sorgt, der seine Kinder nicht aus den Augen verliert. Ich bitte dich darum, dass du uns segnest, dass du uns hilfst in unserem Glaubensleben, dass wir dir nahe bleiben, dass wir in deiner Nachfolge bleiben. Bitte, bitte, Jesus, hilf du uns, begleite du uns, segne du auch meine Geschwister hier in Ampfelwang. Bitte, bitte, hilf du ihnen, segne du sie, behüte sie auf all ihren Wegen. Danke dafür. Amen.